Ja, guten Morgen auch von unserer Seite her. Ist ja nicht das erste Mal, dass wir hier sind, aber das ist das erste Mal, dass wir in eurem renovierten Gemeindesaal sind. Und herzlichen Glückwunsch dazu. Das ist wirklich schön bei euch. Aber das ist nur das Gehäuse. Was wirklich zählt, seid ihr und das, was wir heute Morgen von Gott erwarten dürfen. Und da sind wir ganz froh, dass wir dabei sein dürfen, dass ihr dabei seid. Und wir begrüßen auch die lieben Ludwigs, die auch extra sich auf den Weg gemacht haben, um uns heute nochmal zu sehen. Da freuen wir uns sehr, dass wir euch alle sehen dürfen auch und sind ganz froh, auch über Arthur und Irina, dass wir gestern schon allerhand auch mit ihnen erzählen konnten und auch über den Werdegang der Gemeinde einiges hören konnten. Und so sind wir froh, dass wir euch nach 3 Jahren, so lange ist es nämlich schon wieder her, mal wieder sehen können. Und ja, wir haben viel erlebt in Mali. Tanja wird euch gleich ein bisschen erzählen, was wir alles erlebt haben, was Gott auch durch uns und trotz uns auch dort getan hat. Denn manchmal sind wir eben ja auch ein bisschen im Weg, das geben wir zu. Aber meistens konnten wir weitermachen, trotz aller Widerstände. Und trotz der Widerwärtigkeiten, auch in diesem Jahr gab es ja allerhand Gegenwind durch die Situation, die uns ja alle betroffen hat. So konnten wir nicht ganz so frei reisen, wie wir es gerne hätten. Oder auch andere konnten nicht kommen, um uns zu sehen, um die Arbeit zu überprüfen, aber dazu gleich mehr. Wir konnten jedenfalls kommen, das ist schon ein kleines Wunder in sich selbst. Wir sind schon gut 1,5 Monate hier, wir sind etwas früher gekommen als geplant, um noch so ein bisschen, wir nennen das immer Hausarrest, aber Quarantäne zu genießen bei einem Freund von uns in der Nähe von Göttingen. Das ist ja meine Heimat. Und dann konnten wir in die Wohnung ziehen, die wir normal bewohnen, wenn wir in Deutschland sind und von der wir aus dann auch immer die Reisedienste im Land dann machen. So, jetzt geht's los. Ihr dürft euch anschnallen und dann fliegen wir los nach Mali. Das ist ja nicht sehr weit. Wo es genau ist, wird Tanja gleich sagen. Aber es sind nur 3 Länder dazwischen. Die Schweiz, Italien und Algerien. Und schon seid ihr in Mali. Dazwischen noch so ein bisschen Mittelmeer. Also freut euch, es ist gar nicht so weit. Es geht los.
Guten Morgen auch von mir. Ich freue mich sehr, dass wir bei euch sein dürfen. Unter den Umständen war das ja nicht selbstverständlich. Und wir haben sehr gebetet, dass Gott uns die Möglichkeit gibt, jeden Reisedienst, geplanten Reisedienst wahrzunehmen, dass wir überhaupt herkommen konnten. Wie Matthias schon sagte, war es wirklich ein Wunder, dass wir kommen konnten. Wir wollten Mitte Juli aus Mali weg. Es gingen keine Flugzeuge, der Flughafen war zu. Und wir Missionare haben dann oft dieses Lied gesungen, das neue Lied von Hillsong, Waymaker, Wegbereiter. Dachten, Herr, du hast das für Mose gemacht durch das Meer, du kannst auch uns einen Weg bereiten. Wir Missionare müssen immer reisen, was tun, wenn man nicht kann. Und dann haben wir der deutschen Botschaft geschrieben und die hat uns die Möglichkeit gegeben, mit der Bundeswehr zu fliegen. Wir konnten also mit der Bundeswehr kommen, so direkt von Bamako, der Hauptstadt von Mali, nach Köln. Hatten wir noch nie und das kostenlos. Preis dem Herrn. Er hat für uns einen Weg bereitet, tatsächlich. Und er hat auch Wunder getan für viele andere. Und andere Missionare konnten auch mit dem schwedischen Militär fliegen in ihre Länder. Andere warten noch auf ihre Wunder. Ja, denn es gab inzwischen einen Putsch. Und jetzt ist die Regierung gestürzt in Mali. Nun ist der Flughafen wieder geschlossen. War ein paar Wochen auf. Nun ist also wieder ein großes Problem. Aber Gott ist treu und hilft uns durch alles hindurch. Da sind wir ganz zuversichtlich. Ja, die erste Folie wollten wir euch nochmal Mali zeigen. Ja, genau. Wie Matthias schon sagte, sind wir ja hier in Westafrika. In der Mitte ist Mali in der Wüste und wir sind dort im Norden am Nigerfluss für die Volksgruppe der Songhai. Es gibt 2 Millionen Songhai, eine unerreichte Volksgruppe, fast alle Moslems. Seit Jahrzehnten hören sie das Evangelium. Sie haben schon viele Gebetserhörungen erlebt und Wunder und Zeichen gesehen, aber sind weiter zur Moschee gegangen und denken, man muss einfach Moslem sein, wenn man Songhai ist. Und das sieht Gott anders und wir auch. Und wir glauben, dass jetzt, wo schon ein großer Teil der Bibel in Songhai übersetzt ist und es auch das Neue Testament schon als Hörbuch zirkuliert, es Herzen verändert und sie jetzt wirklich erkennen, nein, man muss gar nicht Moslem sein, wenn man Songhai ist, man kann auch Christ werden. Und es fängt schon, es ist schon ein kleiner Aufbruch da, das können wir nicht provozieren, so viel wir auch reden. Einiges muss einfach der Heilige Geist bewirken und er ist da gerade dabei. Und wir glauben, dass es eine große Erweckung geben wird. Preis dem Herrn. Wir freuen uns schon darauf. Dieses Jahr konnten wir also 25 Jahre feiern. Herzlichen Glückwunsch an euch. Ihr habt letztes Jahr 25 Jahre gefeiert. Das haben wir leider gestern Abend erst erfahren. Sonst hätten wir euch eine Glückwunschkarte geschickt. Also wir freuen uns, dass ihr so lange besteht. Möge Gott viele, viele Jahre dazu schenken und die Gemeinde viel um ein Vielfaches wachsen lassen. Und wir haben dieses Jahr auch gefeiert. Matthias war im Mai 25 Jahre in Mali. Und wir haben ihm so eine Überraschungsparty veranstaltet. Mittags kamen mit einmal seine Lieblingsfreunde, ganz überraschend. Und dann hatten wir natürlich auch ein leckeres Essen vorbereitet. Und ein Songhai hat ihm ein paar Lieder gesungen auf Songhai. Und wir sind sehr dankbar, da wir schon beim Feiern sind, sind wir natürlich dankbar für Gottes Treue, für eure Treue, für die Früchte der Arbeit. Denn 65% der Bibel haben wir schon. Und dass sich auch einige Songhai fürs Evangelium jetzt öffnen, wie schon angedeutet. Und die einzelnen Gründe zum Feiern sind eben auch dieser Kuchen. Es gibt ja immer einen Kuchen bei der Feier. Und wir haben euch auch einen Kuchen zu bieten, nämlich dieses ganze Grüne ist schon alles fertig übersetzt. Es bleibt nur noch so viel vom Alten Testament. Und es ist ja alles nicht so einfach. Man möchte mit einem Christen arbeiten. Es gibt kaum Christen. Wir haben ja einen Übersetzer, aber es ist alles nicht so einfach. Dank Gottes Gnade konnten wir so weit kommen und hoffen, dass er uns auch die Gnade schenkt, die Bibel ganz fertigzustellen. Danke für eure Gebete. 35% bleiben nur noch. Und wir haben in den letzten 3 Jahren haben wir Richter fertig gemacht, die 2 Samuel, Könige, Chronik, Esra, Nehemia ist jetzt auch schon fertig. Esther haben wir jetzt schon 5 Kapitel, da der Übersetzer uns immer übers Internet Entwürfe schickt. Und insgesamt 210 Kapitel, aber es sind eigentlich schon ein bisschen mehr, weil es sich ständig verändert. Und die nächsten 3 Jahre wollen wir also auf jeden Fall 2. Könige und 2. Chronik überprüfen. Das war im Juli geplant, aber es konnte leider keiner reisen, so musste das ausfallen. Wir hoffen, dass wir im Februar zurück können nach Mali und dass wir dann im März oder April die Überprüfung haben können. Und da dürft ihr auch gerne für beten, auch dass Gott die neue Regierung segnet. Es ist zurzeit das Militär, was die Herrschaft hat. Und wir hoffen, dass sie Wahlen organisieren, dass es nicht eine brutale Militärregierung gibt, wie man das aus anderen afrikanischen Ländern kennt, dass Gott uns doch Gnade schenkt. Mali ist eine Übersetzung, hat mal ein Missionar empfangen für Maison d'Adoration, Louange, Intercession. Haus Gottes für Anbetung, Lobpreis, Fürbitte. Hoffen wir, dass das so wird. Dann wollen wir Esra, Nehemia fertigstellen, natürlich Esther und dann die großen Bücher anfangen. Hiob, Psalmen, die großen Propheten, da freuen wir uns schon sehr drauf. Ja, und wir haben also auch Gottes Reden empfangen und möchten mit euch darüber sprechen. Im Januar gab es eine Pastorenkonferenz in Mali. Jemand hatte ein Bild in der Versammlung und hat 2 Weinstöcke gesehen und die Person sollte beide begießen, hat aber nur den einen begossen und den anderen einfach vernachlässigt. Erstaunlicherweise wuchsen an beiden Weinstöcken Früchte und noch erstaunlicher war, dass an dem begossenen die Früchte abfielen sofort und an dem Vertrockneten blieben die Früchte bis in Ewigkeit. Und dann kam auch die Auslegung, dass der Vertrocknete der Norden Malis ist, Gao und die Songhai. Ganz genau das, wofür wir uns einsetzen. Leider die vielen Missionare und Pastoren nicht, die vernachlässigen tatsächlich genau das. Und wir sind dankbar, dass Gott auch dadurch so unsere Arbeit bestätigt hat und beten, dass Gott auch die Herzen bewegt, sich besser und mehr für den Norden und Gao und die Songhai einzusetzen. Und im Einzelnen wollen wir mit euch über die Früchte sprechen. Zum Beispiel gibt es ja jetzt einige Aufbrüche. Es hat sich eine Familie bekehrt, eine Songhai-Familie. Wie ihr seht, junge Eltern von 4 Kindern, Ali und Hawa, Maiga. Und wir haben sie auch besucht, da sie im Süden sind. Und sie waren nie zur Schule gegangen, haben aber einen Ruf, auf die Bibelschule zu gehen und Pastoren zu werden. Und wir haben ihnen das Neue Testament gebracht, aber auch das Hörbuch, damit sie es dann hören können und dann nach und nach auch lesen und schreiben lernen können. Und sie haben schon so oft angerufen und sind dankbar, dass sie jetzt endlich Gottes Wort verstehen. Preis dem Herrn. Und sehr, sehr dankbar dafür. Diese Frau, Fatoumata Maiga, auch eine Songhai aus Gao, die sich bekehrt hat. Also wenn man jahrzehntelang nie jemanden hat, der sich bekehrt, dann ist man schon über solche kleinen Anfänge sehr dankbar. Wir wollen das nicht missachten. Die hat also in einer großen Risikoschwangerschaft dann ihr Kind auch wohlbehalten bekommen. Wir haben sie besucht, weil sie auch im Süden wohnt. Wir haben ihr auch das Hörbuch gebracht, weil sie nie zur Schule gegangen ist. Und sie ist auch so dankbar und hört es Tag und Nacht. Und wir glauben, dass sich noch viel verändert. Wir beten auch für ihren Mann, der leider gewalttätig ist und sie brutal schlägt. Da dürft ihr auch mit für beten, dass er das nicht mehr tut, dass Gott ihn doch verändert und er auch Gottes Kind wird. Dieses junge Mädchen, Aisha Maiga, haben wir oft von geschrieben. Sie war im Gefängnis immer wieder wegen Kriminalität und Drogen und hat sich auch dort bekehrt. Immer wenn sie rauskam, ist sie dann wieder auf die schiefe Bahn gekommen. Aber wir haben ja auch das Hörbuch gebracht, wir haben ja auch das Neue Testament gebracht zum Lesen, denn sie war zur Schule gegangen, sie kann gut lesen. Und Gott hat auch ein Wunder getan, um ihr und auch so damit den Songhai Gottes seine Liebe zu zeigen, hat er zu einem Pastor in Schleswig-Holstein gesprochen, der für uns betete, was wir brauchen. Und Gott hat zu ihm gesagt, du sollst Vater für ein Mädchen werden, mit dem eben wir zu tun haben. Und dann hat er uns das geschrieben und wir haben gesagt, ja, das ist die Aisha, denn sie hat keinen Vater. Und das würde ihr helfen, stabiler zu werden. Und doch auch wirklich diese Liebe Gottes, dass er so weit weg nach Deutschland spricht zu einem Pastor, der jetzt auch gerne ihr Vater werden möchte. Und er ist mit ihr in Kontakt und sie ist also wirklich verändert durch dieses Liebeszeichen. Ist das nicht wunderbar? Sie ist raus in Freiheit. Sie ist stabil geworden, sie lernt jetzt auch in der Bibel, hat sie einigen Unterricht bekommen, aber leider wohnt sie bei einer Tante, die ihr verbietet, Christ zu sein und überhaupt eine Bibel zu besitzen. In letzter Zeit ist es jetzt so, so können wir nur für sie beten, dass Gott sie weiter verändert. Weitere Früchte sind diese Netzwerke natürlich, die wir auch nutzen. Die Webseite haben wir erstellt, die wird auch gesucht und gefunden. Und dann haben wir natürlich auch eine App, die man sich aufs Handy runterladen kann, die Songhai Bibel, die das möchten, die Songhai, die auf Google einfach suchen, Bibel und Songhai, die finden die und die laden sich die runter. Und man hat schon so manchmal gehört, ich habe meine Bibel im Internet gefunden. Und auch auf Facebook posten wir jeden Tag Verse auf Songhai und hören da auch immer wieder in Kommentaren, dass Leute schreiben, also ich weiß nicht, wie es kommt, aber mir kommen die Tränen, wenn ich Gottes Wort in meiner Sprache lese, preis dem Herrn. Und dann ist auch was zum Lachen natürlich, wenn man keine Maske hat in Mali, kann man ja auch, die Afrikaner sind Meister improvisieren, so einen halben Container. Kanister meine ich. Ja, genau. Und unser Übersetzer war letztes Jahr bei uns, 2 Monate in der Sommerpause. Von der Schule konnte er mit der ganzen Familie kommen, mit dem Auto. Wir haben auch eine große Überprüfung geschafft von 2 Bibelbüchern und konnten auch Die Familie konnte auch zum Arzt gehen und sich mal erholen bei uns in der Hauptstadt. Und dieses Mädchen, seine erste Tochter Ruth, war sehr traumatisiert von den ganzen islamistischen Attacken und was man immer so hörte, die Schüsse und Bomben in Gao. Und da war sie nicht mehr in der Lage, überhaupt zur Schule zu gehen. Sie war depressiv geworden und aggressiv. Und wir haben für sie ein Heilungsseminar organisiert für traumatische Heilung. Und sie ist vollständig genesen. Sie ist wieder integriert, hat das Jahr wiederholt, hätte jetzt ihren mittleren Reifeabschluss so schön nächste Woche schaffen können, wenn nicht der Militärputsch dazwischen gekommen wäre. So hoffen wir, dass Gott weiter das organisiert für sie und die Schule auch bald wieder funktioniert. Und dann möchten wir euch ein Lied singen, das so zum Kampf aufruft. Ihr seht, wie wir alle angefochten sind, auch als Gemeinde. Wir können schon nicht mehr Gott gehorsam sein, indem wir frei uns nähern und die Schwachen trösten und Hände auflegen oder singen. Und wir wissen nicht, was noch kommt. Jedenfalls müssten wir wirklich in die Fürbitte gehen, auch für die Kinder. Ihr seht, was so alles passiert. Und im Refrain heißt es Löwe von Juda, so wie auch in Offenbarung Jesus sich selbst bezeichnet als Löwe von Juda, der bald wiederkommen wird. So lasst uns wirklich versuchen, nicht ängstlich uns zurückzuziehen, sondern mutig aufzustehen und zu kämpfen, damit wir wieder Gottes Reich mehr einnehmen können.
Herrscher dieser Welt kommen und gehen, doch das Reich unseres Herrn besteht für immer. Doch das Reich unseres Herrn besteht für immer. Nationen erbeben, die Gemeinde steht nun auf. Jetzt ist unsere Zeit, hell zu leuchten. Jetzt ist unsere Zeit, hell zu leuchten. Löwe von Juda, Löwe von Juda, der Himmel trost, der Himmel ruft, es gibt ein Kriegsgeschrei. Löwe von Juda, Löwe von Juda, Hosannenschall, Armee, steh auf, mach ein Kriegsgeschrei. Der Sieger des Himmels wurde für uns Mensch, Jesus kam, wohnte unter den Völkern. Jesus kam, wohnte unter den Völkern, überwältigte den Feind. Das Kreuz ist unser Sieg, nun stehen wir in der Kraft seiner Herrlichkeit. Nun stehen wir in der Kraft seiner Herrlichkeit. Löwe von Juda, Löwe von Juda, der Himmel tost, der Himmel ruft, es gibt ein Kriegsgeschrei. Löwe von Juda, Löwe von Juda, Hosannenschall, Armee, steh auf, mach ein Kriegsgeschrei. Belebe uns, Herr, belebe uns, Herr, weck die Herzen auf, setze uns in Brand, lass uns brennen für dich. Halleluja. freuen uns und wir rufen aus, unser König kommt. Halleluja, Halleluja. Wir freuen uns und wir rufen aus, unser König kommt.
Ja, es ist schön, über Bibelübersetzung zu reden. Gott hat viel getan, wir sind sehr dankbar. Aber es ist noch besser, oder mindestens so schön, auch die Bibel aufzuschlagen. Und dazu lade ich euch ein, wenn ihr sie mit habt. Wenn ihr sie nicht mit dabei habt, ist das auch kein großes Problem. Denn der Bibeltext wird auch an der Wand, dann auf der Leinwand zu sehen sein. Einige Tiere können sich täuschend tarnen. Gleich seht ihr eins, wenn das alles gut klappt mit der Technik, werdet ihr hier gleich ein kleines Tier sehen. Oh, vielleicht doch kein Tier? Man weiß es nicht so ganz genau. Was ist das? Was meint ihr? Jetzt habe ich euch natürlich schon auf die Fährte gebracht. Es wäre ein Tier. Es könnte auch ein Blatt sein. Aber es ist tatsächlich ein Tier. Es ist eine Blattheuschrecke. Und die sieht so täuschend aus wie ein Blatt, dass ein Vogel, der sie gerne aufessen möchte, denkt, ach, ist ja nichts Besonderes, dann fliegen wir mal weiter. Und ihm geht eine schöne Mahlzeit. Andere plustern sich auf, um bei Angriffen größer auszusehen. Und wieder andere blöffen und tun so, als würden sie selbst zum Angriff übergehen. Also so Tiere haben schon eine ganze Menge an Tricks drauf, um sich selbst zu schützen vor Angreifern. Alle haben aber eins gemeinsam. Sie täuschen falsche Tatsachen vor, nämlich um sich zu schützen. Und der Schein trügt. Auch in der Bibel begegnen uns so einige Fälle, bei denen der Schein trügt. Fast hätte nämlich zum Beispiel der Prophet Samuel damals den Eliab, nämlich den großen und ältesten Sohn von Isai, zum König gesalbt. Bis Gott dann ihm zu verstehen gegeben hat, halt, dieses ist nicht der zukünftige König. Gott sieht das Herz an und nicht die Größe der Person. Davids Frau Michal, später dann, ließ ihn vor Saul fliehen und legte stattdessen eine Götterfigur in sein Bett und sagte zu den Verfolgern, oh, der David ist gerade krank, der kann nicht gut aufstehen. In der Zwischenzeit war David längst aus dem Fenster gesprungen und war in Sicherheit. Jesus wurde auch von jeher verkannt. Jesaja 53, Vers 2, können wir das nachlesen. Immer wieder haben Leute ihn verkannt, ihn für jemand völlig Unbedeutendes gehalten. Das andere könnt ihr übrigens nachlesen in 1. Samuel 16 und in 1. Samuel 19. Wer die Verse genau haben möchte, ich mache das jetzt aus Zeitgründen etwas kürzer, kann sie dann bei mir noch nachfragen. Aber es gibt eine Begebenheit, auf die möchte ich eigentlich hinaus, wo der Schein nicht trügt. Und die finden wir in Lukas Kapitel 9, die Verse 28 bis 36. Bei Jesus trügt der Schein nicht. Dort steht etwas über eine Geschichte, die wir vielleicht ganz gut kennen, nämlich die Verklärung Jesu. Es geschah aber etwa 8 Tage nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus mitnahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Und als er betete, veränderte sich das Aussehen seines Angesichts und sein Gewand wurde weiß, strahlend. Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm. Es waren Mose und Elia. Diese erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und die mit ihm waren, waren beschwert vom Schlaf. Als sie aber völlig aufgewacht waren, sahen sie seine Herrlichkeit und die zwei Männer, die bei ihm standen. Und es geschah, als sie von ihm schieden, sprach Petrus zu Jesus: Meister, es ist gut, dass wir hier sind. Und lass uns drei Hütten machen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Und er wusste nicht, was er sagte. Als er aber dies sagte, kam eine Wolke und überschattete sie, und sie fürchteten sich, als sie in die Wolke hineinkamen. Und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sagte: Dieser ist mein auserwählter Sohn, ihn hört. Und während die Stimme geschah, war Jesus wieder allein. Und sie schwiegen und verkündigten in jenen Tagen niemand etwas von dem, was sie gesehen hatten. Die ersten paar Verse möchte ich einmal überschreiben mit die Ewigkeit der Sterblichen. Jesus geht mit seinem engsten Jüngerkreis, nämlich drei von seinen 12 Jüngern, auf einen Berg. Auf eine Bergtour, könnte man sagen. Es war sogar ein hoher Berg, steht in der Parallelstelle in Markus 9, Vers 2. Und beim Beten verändert sich das Aussehen von seinem Gewand, von seiner Kleidung und von seinem Gesicht und er wird strahlend weiß. Mose und Elia erscheinen in Herrlichkeit und sprechen mit Jesus über das Ende seiner Mission in Jerusalem. Mose und Elia, das waren ja nun wirklich keine Zeitgenossen von Jesus, oder? Mose war schon 1500 Jahre vorher auf der Erde und Elia 850 Jahre vorher. Beide verkörpern in einer gewissen Weise das Gesetz und die Propheten, also sozusagen das gesamte Alte Testament. Und auch die beiden Zeugen in der Offenbarung, die nun mit Namen nicht erwähnt werden, könnten tatsächlich auch Mose und Elia sein. Offenbarung 11, Vers 3 bis 6. Dort stehen aber keine Namen. Aber diese beiden Männer erschienen jetzt und sprachen mit Jesus. Mose, damals, die Todesursache war klar, nicht nur sein Alter, 120 Jahre, sondern er war ungehorsam Gott gegenüber gewesen und hatte mit dem Felsen nicht gesprochen, wie er es sollte, sondern er hatte ihn geschlagen, um dort Wasser für das Volk Israel herauszukitzeln, sozusagen. Und Gott ließ ihn nicht über den Jordan gehen und sagte das auch. Und so war er mit 120 Jahren gestorben und nahe des heutigen Madaba in Jordanien begraben worden, von Gott selbst. Man hat sein Grab ja nie gefunden. Auch sein Gesicht hatte einmal geleuchtet, als er mit den Gesetzestafeln vom Sinai herabgekommen war. 2. Mose 34, Vers 30 und 2. Korinther 3, Vers 7. Da können wir davon diesem Gesichtsleuchten sehen und nachlesen. Und Elia, er ist bei Jericho, 35 Kilometer auf der Westseite vom Jordan, 35 Kilometer von Madaba, von dieser selben jordanischen Stadt, die wir heute kennen, direkt zum Himmel aufgefahren, ohne zu sterben. Und es ist ähnlich wie bei einem Henoch, der ja auch nicht sterben musste, sondern direkt nach oben hochgehoben wurde zu Gott. 1. Mose 5, Vers 24. Und sein Wiederkommen, nämlich das des Elia, wurde zur Zeit Jesu von den Schriftgelehrten erwartet. Matthäus 17, Vers 10. Mose und Elias Fall waren also mit ihrer Entrückung oder mit ihrem Tod nicht erledigt. Mose ist dann tatsächlich verspätet doch ins verheißene Land gekommen. Ich finde das genial von Gott, dass er zwar nicht über den Jordan gekommen ist, aber ins verheißene Land ist er trotzdem gekommen, wenn es auch 1500 Jahre später erst war. Und beide kennen Jesus. Er ist ihnen nicht fremd. Und sie wissen, was ihn erwartet und wozu er gekommen ist. Sie sind sozusagen lebende Fossilien oder wie uralte Bäume, die aus einer Zeit übrig geblieben sind und das Aussterben ihrer Artgenossen überlebt haben. Aber die Begebenheit ist nicht irgendein Experiment mit ein paar Untoten oder einer Zeitreisemaschine, wie wir sie aus den Spielfilmen kennen. Nein, sie bedeutet, dass Jesu Kommen von langer Hand vorbereitet gewesen war und das Zentrum der Weltgeschichte ist. Deswegen dürfen wir auch heute noch davon profitieren, von den beiden Männern damals in ferner Zukunft zu sehen, von uns in relativ ferner Vergangenheit zu bewundern, was Jesus am Kreuz getan hat. Und deswegen ist diese Begebenheit auch so interessant und so wichtig. Jesu wahre Natur wird sichtbar, seine Herrlichkeit. Und wir als seine Leute, und das ist das Spannende daran, dürfen auch einmal in Herrlichkeit erscheinen. Ich bin froh, dass ich mir das nicht ausdenken musste, sondern dass ihr das sogar nachlesen dürft. In 1. Korinther Kapitel 15, Vers 43, einen Vers und dann noch einen weiteren. Dort steht, es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit, es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft. Selbst wenn wir einmal sterben, dürfen wir auferweckt werden in Herrlichkeit. Und dann in Kolosser Kapitel 3, Vers 4 noch einen weiteren Vers, der von diesem Kommen in Herrlichkeit spricht. Kolosser 3, Vers 4. Wenn der Christus euer Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Und das führt mich zum zweiten Punkt. Der Vers 32 und 33, da redet der Text von der Endlichkeit der Gegenwart. Petrus, Johannes und Jakobus müssen erst einmal richtig wach werden und als sie das wurden, trauten sie ihren Augen kaum. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so ein Sonntagmorgen, da ist noch alles so ruhig und verschlafen. Vielleicht war das auch ein Sonntag, keine Ahnung. Aber ich hoffe, ihr seid richtig wach heute. Ihr seid richtig wach geworden, sonst würde ich gerne kommen und euch wachrütteln. Aber das brauche ich vielleicht gar nicht. Denn wenn Jesus mit zwei solchen Menschen dort steht, die aus ferner Vergangenheit kommen, dann werdet ihr ganz von selbst wach werden. Stellt euch mal vor, der Apostel Paulus würde hier durch die Tür kommen. Da werdet ihr alle hellwach sein, oder? Oder irgendein Mensch aus dem Alten Testament. Das ist so etwas Außergewöhnliches. Da kann man nicht einfach am Sitzplatz sitzen bleiben und anfangen zu schnarchen. Das geht dann nicht mehr. Sie trauten also ihren Augen kaum. Und Petrus nutzt die Gunst der Stunde und möchte dieses Ereignis am liebsten festhalten. Ohne zu wissen, was er da sagt, möchte er die Situation verewigen und den Himmel auf Erden nicht wieder verlieren. Das Angebot der drei Hütten würde doch Jesus und die beiden Besucher einen guten Grund geben, zu bleiben, oder? Ich weiß nicht, was ihr gesagt hättet in solch einem Moment. Vielleicht auch etwas völlig Unüberlegtes wie der Petrus, der ja immer so der Wortführer war. Was hätten wir gesagt? Ich weiß nicht genau, was ich gesagt hätte. Aber hätte Petrus ein Smartphone gehabt, dann wäre das sofort auf seinem YouTube-Kanal zu sehen gewesen, den er vielleicht genannt hätte, Petrus und seine Fischerfreunde, als die große Attraktion. Vielleicht sogar ohne Hochladen. Wisst ihr warum? Er war ja schon oben auf dem Berg. Das wäre sofort gesendet worden. Und er war ja auch schon selbst gleich hinterher zumindest in der Cloud, nämlich in der Wolke, wo Gott dann daraus sprach. Aber so viel Bekanntheit war Jesus zumindest zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht recht. In Markus 9, Vers 9 können wir nachlesen, also in der Parallelstelle, dass er ihnen geboten hat, dieses niemand weiter zu erzählen, bis er nicht auferstanden wäre. Das sollte also erst später folgen. In Vers 36 können wir das ja auch lesen. Nach seinem Ausgang. Wir haben vorhin gelesen, sie besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Ausgang, ich weiß nicht, ob ihr so ein Notausgangsschild irgendwo habt, vielleicht. Wenn nicht, ist ja nicht so schlimm. Aber manchmal steht da auf Englisch Exit. Kommt vom Lateinischen Exitus. Das ist ein schönes Wort für den Tod. Die beiden, Elia und Mose, wussten, was Jesus in Jerusalem vollziehen sollte. Nämlich, er sollte sterben. Sie besprachen dort seinen Ausgang, seinen Tod. Und genau diesen hätte Petrus am liebsten abgewendet. Und dazu hätte ja auch das Einfrieren dieses Moments gedient und beigetragen. Der Status quo war doch so schön. Drei Hütten für Jesus, Elia und Mose auf dem Berg. Und alles wäre gut gewesen, oder? Nein, Jesus wäre nicht gestorben. Er hätte uns nicht von den Sünden erlöst. Direkt nach der Bergtour war wieder Alltag angesagt. Ab Vers 37 lesen wir von einem Fallsüchtigen, von einem epileptischen Jungen, der befreit und geheilt werden sollte. Es ging wieder den Berg hinunter. Alles war nur eine Vorschau. Aber eben immerhin eine Vorschau. Denn der Hauptfilm kommt erst noch. Auch für uns in der Zukunft kommt der Hauptfilm noch. So ein Trailer ist ja immer nur so ein kleiner Appetitmacher, der uns auf den eigentlichen Film ja vorbereiten soll. Und den haben wir noch vor uns. Und das ist nicht nur ein Film, das wird Realität. Das Foto eines Sonnenaufgangs der Sonnenaufgang selbst dauert ja nur wenige Minuten. Aber das Foto davon, das konserviert diesen Moment für viele Jahre. Und wir können diesen Moment, diesen Sonnenaufgang in unserem Wohnzimmer danach noch schön lange betrachten. Es kündigt den Tag an. Und eine Statue wirkt als Denkmal. Und ein Mitbringsel als Kostprobe aus dem Urlaub. Man darf so etwas anfassen und fühlen, wie sich dieser Urlaub angefühlt hat. Doch eine stehen gebliebene Uhr hält ja die Zeit selbst nicht an. Auch wenn eine Uhr zum Stillstand kommt, die Zeit läuft ja immer weiter. Und trotz der Herrlichkeit dieses Augenblickes damals musste Petrus damit leben, dass es noch einen Tod zu sterben gab, bevor diese Herrlichkeit unwiderruflich bleiben würde. Die Christen in Ephesus, also einige Jahre später, mussten auch damit leben, dass Paulus sich endgültig von ihnen verabschiedete. Apostelgeschichte 20, Vers 25. Wie oft möchten wir die Zeit anhalten, wenn die Gegenwart Gottes so sichtbar und spürbar da ist? Hinterher bleiben dann immer nur noch Erinnerungen daran, oder? Ich weiß nicht, wie oft ihr Gottes Gegenwart in diesem Raum erlebt habt und hättet so gern eine Aufnahme davon, eine Momentaufnahme, ein Foto, eine Tonaufnahme und hätte diesen Moment immer wieder gerne durchlebt. Aber dann war er vorbei. Und dann lebt ihr von den Erinnerungen daran oder vielleicht von den neuen solchen Momenten, die einmal kommen werden. Aber wir leben immer zwischen diesen beiden Momenten, zwischen einem solchen Moment und dem nächsten. Nutzen wir das heute. In Hebräer Kapitel 3, Vers 7 steht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Seid nicht taub, seid nicht unempfindlich für Gottes Reden. Nutzen wir die Zeit weise. Auf dem Weg hierher, gar nicht weit von hier, ist ein Gymnasium und da stand oben eine schöne große Uhr und darüber steht geschrieben, nutze die Zeit. Fiel mir richtig auf. Ich habe das ja nicht erst dann danach aufgeschrieben in dieser Predigt, aber es passte so gut. Nutzen wir die Zeit weise, wie Paulus es uns empfiehlt in Epheser 5, Vers 15 und 16, ohne den Versuch, sie anzuhalten. Petrus wollte es gerne anhalten, aber er hat es ja nicht geschafft. Die Christen zur damaligen Zeit und auch zur heutigen Zeit rufen sich ab und zu so ein paar hebräische und aramäische Ausdrücke zu. Ein paar davon kennt ihr ganz bestimmt. Ihr dürft mal so ein paar Wörter nennen, die immer wieder zur Sprache kommen. Außer Amen, das kommt auch immer wieder zur Sprache. Was meint ihr? Halleluja ist eins davon. Preist den Herrn, genau. Habt ihr noch eins? Abba? Der Vater? Ja. Ben? Ja, der Sohn. Aber das ist jetzt nicht so ganz geläufig, aber so ein paar, die so ziemlich geläufig sind. Fällt euch noch etwas ein? Shalom, ja. Steht bei euch auf dem Küchentisch. Amen, genau. Aber eins habt ihr noch nicht gesagt, das sage ich euch jetzt. Das kennt ihr auch. Ja, doch, jetzt kommt Maranatha. Maranatha, das rufen wir uns auch ab und zu, ohne vielleicht genau zu wissen, was es bedeutet. Ist auch nicht ganz rauszukriegen. Es gibt nämlich zwei mögliche Bedeutungen und beide sind wichtig. Einmal heißt Maranatha, unser Herr ist gekommen. Und auf der anderen Seite heißt Maranatha auch, unser Herr, komm bitte. Und zwischen diesen beiden Momenten leben wir. Er ist gekommen, schon vor 2000 Jahren. Aber er kommt ja noch einmal. Zwischen diesen beiden Momenten leben wir heute. Und dürfen uns über das eine Kommen freuen, was uns den Zugang zum zweiten Kommen geschenkt hat. Und die Verklärung gab den Jüngern einen Vorgeschmack von Jesu Himmelfahrt und von seiner Wiederkunft, aber noch viel mehr. Und das bringt mich zum dritten Punkt, nämlich die Erklärung der Verklärung. Die Verklärung Jesu ist eine schöne Sache, aber sie bedarf einiger Erklärungen. Es war eine Vorschau auf Ostern und die Auferstehung Jesu. Der Körper, den er dann hatte, war ein ganz besonderer Körper. Dieser Körper konnte durch verschlossene Türen gehen. Sogar durch Wände konnte er gehen. Und er konnte in den Himmel auffahren. Er war sozusagen zu dem Moment zumindest schwerelos. So ein Leib braucht keine Hütte. Eine Hütte wäre lächerlich gewesen, um diesen Leib zu beherbergen. Und gleichzeitig wird hier in Vers 35 zum dritten Mal die Frage beantwortet, wer Jesus eigentlich ist. Schon in Vers 18 und 20 wird die Frage von Jesus selbst gestellt. Wer glauben eigentlich die Leute, wer ich bin? Fragt Jesus in Vers 18. Und die Jünger trugen so die verschiedenen Antworten zusammen, die sie so gehört hatten. Und einige hatten gehört, er wäre Johannes der Täufer gewesen. Einige sogar Elia, der ja hier erschienen ist. Und andere sagten, dass er einer von den alten Propheten ist, der auferstanden ist. Und dann fragt Jesus, und wer sagt ihr, liebe Jünger, wer ich bin? Und Petrus, manche nennen ihn Großmaul, manche nennen ihn den Klassensprecher. Ich weiß nicht, wie man ihn nennen mag, aber er ist immer der Wortführer. Ne? Er sagt dann jetzt, was alle anderen auch denken, sagt, du bist der Christus Gottes. Und diesmal hat er richtig geraten. Diesmal hat er sich nicht verplappert. Diesmal hat er genau ins Schwarze getroffen. Und er hat Jesus wirklich erkannt. Aber hier in Vers 35 spricht der Vater selbst. Dies ist mein auserwählter Sohn, ihn hört. Wir kommen jetzt vom Sehen zum Hören. Vom Sehen, in Vers 32, sie sahen seine Herrlichkeit, zum Hören, wo der Vater sagt, ihn hört. Vieles in der Begebenheit ist ein Nachempfinden der Zeit Mose. Und Mose selbst erscheint ja hier auch. Der Berg, wenn es auch ein anderer ist als der Berg Sinai, das Gesichtsleuchten, die Wolke, die Furcht und die Zelte oder die Hütten vom Volk Israel, alles wird wieder aufgewärmt. Alle diese Themen werden wieder einmal ins Gedächtnis gerufen. Gipfelt in der Ankündigung eines Propheten durch Mose selbst. Und zwar aus 5. Mose, Kapitel 18, Vers 15 und 18. Das sind zwei Verse, die sind sehr interessant. Immer wieder im Gespräch mit unseren muslimischen Freunden kommen wir auf diese Verse zu sprechen. Da steht, einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören, wie es der Vater auch ihr gesagt hat. Auf ihn sollt ihr hören. Vers 18 dann noch. Einen Propheten wie dich will ich aus der Mitte ihrer Brüder erstehen lassen. Ich will meine Worte in seinen Mund legen und er wird zu ihnen alles reden, was ich ihnen befehlen werde. Und unsere muslimischen Freunde sagen dann immer, ja, da könnt ihr es doch mal sehen. Selbst Mose wusste schon von Mohammed, der einmal kommen wird, als der Prophet des Islam. Oh, denken wir, da wüssten wir aber jemand anders, den er angekündigt hat. Aber deine Brüder, die Brüder von den Israeliten sind doch die Ismaeliter, oder? Das sind doch die Brüder, aus denen, ja, sagen wir dann, guck doch mal in Vers 1 von 5. Buch Mose 18 nach. Und Vers 2, da geht es um die Leviten. Die Priester, die Leviten, der ganze Stamm Levi sollen keinen Anteil noch ein Erbe mit Israel haben. Die Feueropfer des Herrn und sein Erbteil sollen sie essen. Aber ein Erbteil inmitten seiner Brüder soll er nicht haben. Der Herr ist sein Erbteil, so wie er zu ihm geredet hat. Die Brüder sind also das Volk Israel selbst, nicht ein anderes Volk. Und so kann nur Jesus damit gemeint sein, als Prophet, der aus deinen Brüdern, also nämlich aus dem Volk Israel selbst, kommt. Und deswegen kann ich auch mit Fug und Recht sagen, dass Jesus von Mose bekannt war, wenn auch nicht namentlich. Aber er kündigt ihn hier an und sagt, auf ihn sollt ihr hören, auf diesen Propheten, auf diesen Jesus sollt ihr hören. Und auch das Neue Testament macht ja daraus kein Geheimnis. Johannes 1, Vers 45 und Apostelgeschichte 3 und 7 sagen, dass diese Prophetie, diese Ankündigung mit Jesus eingetreten ist. Die drei Apostel durften also das in Vers 27, direkt vor unserem Abschnitt, angekündigte Reich Gottes in einer Vorschau sehen. Da steht in Vers 27, muss ich mal wieder zurück nach Lukas 9, ich sage euch aber in Wahrheit, es sind einige unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes gesehen haben. Alle sind ja jetzt gestorben. Petrus ist ja auch nicht mehr unter uns. Aber damals, zumindest in einer Vorschau, durften diese Männer sehen, wie Jesus einmal aussehen wird, wenn er in seinem Reich kommt. Und das ist so interessant. Ein Vater fragt seinen Jungen, was möchtest du zum Geburtstag haben? Was wünschst du dir? Und der Junge sagt, ich wünsche mir ein Pferd. Oh, sagt der Vater, ein Pferd? Was denn für ein Pferd? Ein Pferd aus Holz oder Pappe oder Plastik? Nein, sagt der Sohn, ich wünsche mir ein Pferd aus Pferd. Ein echtes Pferd. Ich will kein Papppferd haben. Womit begnügen wir uns? Mit Bildern von Pferden? Ich spreche jetzt mal im übertragenen Sinne. Das heißt, Lese- und Hörproben oder Abbildungen von Dingen, die wir gerne besitzen würden. Manchmal kann man so Bücher im Internet schon vorlesen, so ein paar Seiten zumindest, um so einen Geschmack zu bekommen, ob das Buch in Frage kommt. Aber das Buch selbst, wenn man das haben will, muss man den Preis bezahlen. Vieles ist zwar christlich in unserer Prägung, in unseren Traditionen, in unseren Verhaltensweisen. Auch einige Parteien in Deutschland haben ein C für christlich. Aber wir brauchen ein Christentum von Christus selbst. Nur das verdient wirklich seinen Namen. Wenn wir uns mit irgendetwas anderem begnügen, dann wollen wir immer nur die Kostprobe haben. Das Echte hat seinen Preis. Aber was im Katalog steht, ist immer nur der Anblick. Wir können das Echte nicht haben, es sei denn, wir investieren etwas dafür. Petrus erinnert sich später in seinem Brief, nämlich in seinem zweiten Brief, an diese Begebenheit der Verklärung Jesu. In Kapitel 1, Vers 16 bis 19. Das sind einige Verse, deswegen nehme ich nur so ein paar kleine Rosinen heraus. Er sagt dort, nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen und so weiter. Und ihr tut gut, darauf zu achten. Auch Johannes hat später einen Brief geschrieben. Und gleich in den ersten drei Versen seines ersten Briefs schreibt er und wiederholt sich ständig in den ersten drei Versen. Er sagt, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort Gottes, vom Wort des Lebens. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch, was wir gesehen und gehört haben. Immer wieder gesehen und gehört, gesehen und gehört, gesehen und gehört. Völlig unnötige Wiederholung, könnte man denken. Aber es ist sehr wichtig, dass wir gesehen und gehört haben. Nur dann sind wir Augenzeugen. Nur dann können wir wirklich mitreden. Und ich glaube, dass selbst der Jakobus, wenn er einen Brief geschrieben hätte, nämlich der Jakobus, der Bruder von Johannes, ein anderer Jakobus hat tatsächlich einen Brief geschrieben, aber dieser Johannesbruder Jakobus konnte leider keinen Brief mehr schreiben, weil er brutal von dem König Herodes getötet wurde. Aber auch der hat sich sicher gern und später noch daran erinnert, was Jesus dort an Änderung, an äußerlicher Änderung vollzogen hat. Das Christentum ist keine Zumutung an den Verstand, die uns dazu bringen soll, etwas Absurdes zu glauben, und zwar blind zu glauben. Nein, die bei der Verklärung Anwesenden sind Augenzeugen. Und es sind Leute, die also vor Gericht aussagen könnten, wenn es um die Wahrheitsfindung geht. Und wir als Christen werden ja gleich gern von der Gesellschaft immer so an den Rand gedrängt, als wären wir irgendwelche, Blindgläubigen. Ich glaube nicht, dass wir blindgläubig sind. So gläubig bin ich selbst nicht, dass ich irgendetwas einfach so glaube. Dazu bin ich nicht religiös genug oder nicht gläubig genug. Ich möchte gerne wissen, woran ich glaube. Und ich glaube, ihr auch. Deswegen seid ihr hier, um wirklich Bescheid zu wissen über das, was Jesus einmal getan hat und einmal uns auch bescheren und beschenken möchte mit dieser Zukunft, die er für uns dort bereitet hat. Und ich bin so froh, dass bei Jesus der Schein nicht trügt, auch wenn er oft sonst trügt. Was zählt heute in deinem und meinem Leben? Ich hoffe, es ist nicht metallisch lackiertes Plastik. Also irgendetwas, was so den Schein hat, als wäre es wirklich stabil und dann bröckelt es dahin. Ich hoffe, es ist nicht blind übernommenes oder irgendetwas, was wir mal so gehört haben, was uns vielleicht sogar geprägt hat, sondern etwas Echtes, etwas Authentisches. Lassen wir uns nicht abspeisen mit leeren Werten wie Humanismus oder menschlicher Philosophie. Die Inhalte auch christlicher oder scheinbar christlicher Art einfach so übernehmen und für Inhalte ihres Glaubens ausgeben. Das wäre Plagiat. Und das ist strafbar. Damit macht man sich schuldig. Nur bei Jesus gibt es das Original. Nur über ihn hat Gott gesagt, dass er auserwählt und geliebt ist und dass er sein eigener Sohn ist. Und es lohnt sich, ihm zuzuhören. Was sagt er dir heute? Ich weiß es nicht. Jesus redet auf vielfältige Weise und er redet auch vielleicht verschieden zu dem einen oder anderen in deine Situation hinein. Aber es lohnt sich, ihm zuzuhören. Es lohnt sich, ihn zu unterscheiden von all den anderen Stimmen, die uns gerne etwas einreden und einflüstern wollen. Und ich bin so froh, dass ihr daran beteiligt seid, auch diesen Brief entweder in Hör- oder Leseform den Songhai und allen anderen Menschen zugänglich zu machen. Es ist wirklich ein Liebesbrief Gottes. Ist ein bisschen lang für einen Brief, ich weiß. Er enthält auch viele Briefe, aber letztlich ist es Gottes Liebesangebot an uns Menschen. Dass er sagt, ich habe alles getan für dich. Die ganzen Bedingungen erfüllt, die wirklich nötig sind, um dich wieder in die Gemeinschaft mit mir, dem heiligen Gott, hineinzuführen. Und diesen Brief übersetzen wir, bereiten sozusagen das Saatgut vor, was dann bei den Songhai in ihre Herzen ausgesät werden soll. Ihr seid schon viele, viele Jahre dabei. Dafür sind wir dankbar. Vielen Dank für euer Interesse, auch an unserer Arbeit. Ihr habt noch andere Projekte und das ist gut so. Ihr solltet nicht einfach nur um unser Willen uns unterstützen. Das wäre völlig anmaßend und viel zu viel verlangt. Aber ich danke euch auch, dass ihr die Songhai in Mali nicht vergessen habt. Eine Volksgruppe, die wir auch einmal vor Gottes Thron sehen werden. Denn das hat er versprochen. Aus allen Völkern, aus allen Sprachen werden einmal Menschen in weißen Kleidern mit einem Palmzweig in ihrer Hand vor Gottes Thron stehen. Dann werden wir auch verklärt werden. Dann werden wir auch strahlen. Und darauf freue ich mich. Auf diesen Moment bin ich ganz gespannt. Nicht nur Jesus hat damals gestrahlt. Auch wir werden einmal strahlen. Strahlend weiß vor ihm erscheinen, weil er uns reingewaschen hat durch sein Blut. So möchte ich noch mit uns beten und danke euch, dass ihr so lange ausgehalten habt. Hier ist noch ein Tisch, hier könnt ihr uns noch löchern und uns auch ein paar Sachen noch abkaufen oder angucken, was wir so mitgebracht haben aus Mali. Oder euch eintragen, wenn ihr den Freundesbrief empfangen nach Hause wollt, entweder per E-Mail oder per Post. Ich möchte noch mit uns beten kurz. Vater, ich danke dir für diese Zeit, die wir bei unseren Geschwistern hier in Neuwied haben können. Danke, dass du bei uns bist, dass du nicht nur damals als verklärter Herr dort erschienen bist mit Mose und Elia als ein Schauspiel, sondern dass uns das heute angeht, dass wir uns darauf freuen dürfen, auf diesen Moment, wenn du einmal wiederkommst und uns zu dir holst und wir auch in dieser Wolke, auf dieser Wolke, dich treffen dürfen, um dir mit dir die Ewigkeit zu verbringen, diesen Hauptfilm sehen zu dürfen und miterleben zu dürfen, von dem die Verklärung nur der Vorspann war. Halleluja, wir beten dich an und preisen deinen Namen. Amen. Amen. Seid gesegnet. Ich übergebe an dich.